dass diese gute neue Idee tatsächlich am Leben bleibt oder sogar sozusagen zur neuen Routine, zur neuen Regelhaftigkeit, zur neuen Struktur wird in Organisationen. Dagegen spricht wahnsinnig viel. Das ist wirklich so, man kann das so beschreiben, als würde man so eine kleine Geburtstagskerze durch einen Sturm tragen und hoffen, dass niemand und dass die Kerze es schafft sozusagen bis zum Ende, weil eigentlich haben in der Regel viele Menschen einen guten Grund dafür, dieses Kerzchen auszupusten oder die Bedingungen sind nicht gut. Und deshalb werben wir immer ganz stark dafür, eben gar nicht so viel Aufmerksamkeit nur in Anführungsstrichen auf das Finden der neuen Idee, ja, diesen Heureka-Moment zu legen, sondern vor allem darauf, sich zu konzentrieren, wie man denn die guten neuen Ideen tatsächlich sozusagen dann auch zum Leben bringt und am Leben erhält.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Runde hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und ihr wisst es, ich läster gern mal über das Wörtchen neu. Also vielleicht ist das auch ein Missverständnis, dass ich grundsätzlich ein Problem mit Dingen habe, die neu sind. Das natürlich nicht, nur neu allein, ich wiederhole mich ungern, ich sag's trotzdem nochmal, neu allein ist kein Selbstzweck. Und doch, wir brauchen sie, Innovationen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, um den Begriff und alles, was sich da rumrankt, ist es verdammt ruhig geworden. Und ich persönlich denke, wir brauchen nicht so dringend wie ein paar wirklich nachhaltige, sinnhafte Innovationen. Und deswegen habe ich mir heute jemand eingeladen, der sich von Berufswegen mit den Innovationen beschäftigt. Er stellt sich nämlich die Frage, wie gelingt es, manchen Innovationen durch den Wind der Organisation hindurchzukommen, also dass diese kleine Flamme nicht ausgepustet wird und anderen wiederum nicht. Er ist Organisationsberater, also von daher genau richtig hier bei Good Work. Und ich durfte ihn kennenlernen auf einer Reise nach USA, die, ich sag mal auch, viel mit Innovation zu tun hat. Also, ich kürze es ab. Wir sprechen heute mit Lars Gede. Lars Gede ist Berater zum einen bei Metaplan. Außerdem ist Lars auch Mitbegründer und Initiator der Work Awesome, also einer Veranstaltung, einer Konferenz, die sich mit dem guten und natürlich auch zukunftsfähigen Arbeiten auseinandersetzt. Und wir haben uns persönlich kennengelernt auf einer Reise nach Austin zur South By. Und darüber werden wir auch ein wenig sprechen. Aber zunächst mal widmen wir uns in der Folge der Frage, wie gelingt es, dass Innovationen wirklich das Licht der Welt erblicken und nicht sofort wieder erlöschen. Und dann werden wir noch ein bisschen darauf schauen, was wir so aus Austin mitgenommen haben. Aber zunächst mal die große Frage, Innovation auf dem Weg in die Welt. Und ich sage jetzt erstmal ganz viel Vergnügen in eine neue Folge im doppelten Sinne hier bei Good Work. Und da ist der Lars Gede hier in unserem Audiosalon. Schön, dass du da bist, lieber Lars. Herzlich willkommen bei Good Work.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Eine große Ehre natürlich.
Die Ehre liegt ganz meinerseits. Was hatten wir alles mit auf dem Weg nach Texas? Capri-Sonne, Beefy, was noch?
Seine Sonnenbrille auf jeden Fall. Und natürlich, worauf ich immer achte, viele Akkupacks. Ja, auf dieser Konferenz, man ständig auf sein Handy guckt und nach ungefähr 9.30 Uhr oder 10 Uhr ist das Handy dann auch schon leer, jedenfalls bei meinem alten Ding. Und der typische amerikanisch notwendige Lagenlook, weil draußen 28 Grad, drinnen 8 Grad, wenn man das überleben will, dann braucht man die passenden Layer, damit man immer, wenn nötig, eins hinzufügen oder eins wieder sich sozusagen entledigen kann.
Und liebe Hörerinnen, Hörer, wenn ihr jetzt einen Knoten im Kopf habt und sagt, was labern die denn da hier? Innovation und Turnschuhe und Akkupacks und so. Wir klären das gleich auf. Ja, eins nach dem anderen. First things first. Nämlich, lieber Lars, erste Frage an dich. Wie bist du heute am Dienstag in den Tag gestartet?
Ach, eigentlich sehr gut. Ich habe mich sehr auf den Tag hier heute mit dir natürlich gefreut. habe mich ein bisschen sortiert, wie es natürlich so sein soll, wenn man in einen Podcast eingeladen ist, bei dem man kluge Fragen gestellt bekommt. Und bin eigentlich frohen Mutes, habe schon meine tägliche Kaffeedosis Intus, bin jetzt auf Kräutertee umgestiegen und für alles bereit, was du vorhast mit uns beiden. Ich bin gespannt.
Tagesstart, ich bleib da ein bisschen näher dran. Wie sieht er bei dir aus? Also schon im Bett, Griff zum Handy, mal gucken, was so Neues in der Welt passiert. Das ist ja ein Stück weit unser Thema heute. Oder hast du so ein Morgenritual? Oder wie geht das bei dir so?
Also ich gebe jeden Tag um 4 Uhr morgens Chinesischunterricht. Danach laufe ich einen Marathon. Dann wiederum lese ich meine großen Philosophen. Und dann aber erst gehe ich zurück ins Bett und gucke dann natürlich in mein Handy und lese die Nachrichten und gegen jeden Vorsatz nicht immer wieder das Doomscrolling zu betreiben. Gleich als erstes am Tag tue ich genau das und stehe dann entsprechend manchmal schockiert, manchmal besorgt in diesen Zeiten auf und beginne meinen Tag, wissend, dass ich das tatsächlich besser anders machen sollte. Manchmal mache ich das auch. Also klar, ich gehe auch mal morgens laufen und oder mache anderen Sport, aber es ist so, dass ich es noch nicht geschafft habe, mir einen analogen Wecker zu kaufen. Das habe ich auch schon seit ungefähr einem Jahr vor und das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Vielleicht werde ich ja in 10 Jahren nochmal eingeladen, dann können wir gucken, ob ich es bis dahin geschafft habe.
Ist eigentlich nicht so schwer, gell? Es geht mir genauso. Damit an. Mhm. Also diesen blöden analogen Wecker kaufen oder irgendwie rumkruspeln, ob man noch irgendwo einen stehen hat.
Ja, genau.
Weil damit geht's ja los, ja. Das Handy ist ja nur deswegen neben Bett, weil da der Wecker drin ist. Wenn es schon mal da ist, mein Gott, kann man noch mal drauf schauen.
Ganz genau.
Und zack, schlägt die Falle zu.
Absolut. Nein, also manchmal geht das auch schon besser, aber noch nicht oft genug.
Und es ist so schön, ich sage so oft, der Tag, wenn er noch so den Schlafanzug anhat, der hat ja schon was Bezauberndes. Also wenn man das schaffen würde, also Stichwort wir zwei, wir treffen uns ja um 4 Uhr beim Joggen.
Ja.
Knickknack, ja, eher nicht so. es wäre ja tatsächlich was Schlaues. Und,
absolut.
Mal gucken.
Ja, es tut einem auch einfach gut, wenn man es dann mal wieder schafft. Also ich habe das auch schon phasenweise anders gemacht. Es tut einem wirklich wahnsinnig gut. Und ich rede jetzt also quasi wieder auf mich selbst ein, es bald mal wieder zu probieren, definitiv.
Es wird Zeit.
Ja, und es ist halt schwer. Als alter Journalist ist man auch ein News-Junkie. Das ist einfach so. Das ist so ein bisschen mein Crack. Und das ist nicht ganz leicht, sich dem zu entziehen, gerade so, wenn so viel ja auch passiert, ist das, finde ich, besonders schwer und vielleicht aber auch eigentlich besonders wichtig, sich dann auch mal die Zeiten dafür bewusst zu setzen an bestimmten Momenten am Tag, wo man das eben macht. Man will ja auch nicht uninformiert durch die Welt laufen, ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber ob man sich als allererstes gleich morgens auf dem Handyscreen informieren muss, da wäre ich bei dir wahrscheinlich eher nicht.
Ich habe es tatsächlich so gemacht, Good Work ist ja hier in der Corona-Zeit entstanden und da habe ich ja auch schon immer gefragt, wie bist du in den Tag gestartet und Erstaunliches da zutage befördert, was Menschen eben so tatsächlich in ähnlicher Manier, wie du das eben ironischerweise geschildert hast. Und ich habe dann gedacht, verdammte Axt nochmal, ja, du hast aber nicht ein kleines Ritual selbst. Und dann habe ich mir aber eine kleine Regel selbst auferlegt, weil ich nämlich festgestellt habe, dass die Menschen, die morgens als erstes auf den Wecker, aufs Handy gucken, dass die tatsächlich, das ist jetzt nicht wirklich sehr kleine Küchenempirie, schlechter drauf waren. Und ich habe mir dann diese Regel verordnet, no news before 9. Und das hat mir richtig gut geholfen.
Ja.
Ja. Also nicht, wie du sagst. Also es geht ja nicht darum, die Information aus der Welt fernzuhalten, sondern eher für sich zu sorgen.
Absolut.
Zu sagen, was lässt man wann durch das System durch?
Ja. Richtig, genau. Also deshalb danke nochmal für die Inspiration. Ich werde das gleich mitnehmen und morgen früh mein Handy verbannen. Es ist mal wieder Zeit, definitiv.
Es ist wieder Zeit. Gut. Bevor wir zu unserem schönen Ausflug nach Austin zur South by Southwest, ich lasse es jetzt schon mal raus, denn das ist ja eine der, wenn nicht die größte Konferenz in Sachen Tech, Musik, Innovation, Film, da trifft sich ja ganz viel. kommen und wir da auch vielleicht nochmal ein bisschen gegenseitig unsere Scribblebooks rausholen und gucken, was hat uns denn da so besonders gepackt. Kommen wir mal zu deinem Thema, was dich ja beschäftigt, beziehungsweise ich habe mal so ein bisschen recherchiert oder ein bisschen, was weiß ich ja auch. Ja. Also heute beschäftigst du dich zum einen als Berater bei Metaplan mit Organisationsentwicklung und wir hatten ja auch deine Kollegin Judith Muster unlängst hier und es war auch also eine wahnsinnig viel gehörte und auch viel diskutierte Folge, ja, zum Thema, wie ist denn das so? Der Mensch, die Organisation, ist das Widerspruch, ist, gehört das zusammen? Was ist wichtiger? Wie schauen wir drauf? Und das andere Thema ist ja auch, du bist Mitgestalter, Co-Founder der Work Awesome, eine Veranstaltung, die einmal im Jahr sich genau mit zukunftsfähiger Arbeit auch beschäftigt. Aber dein erster Karriereschritt, und der war gar nicht so ganz klein, sondern der war ziemlich lang und tief, war der Journalismus. Erzähl mal, wie kamst du in den Journalismus und noch spannender dann auch, wie kamst du wieder raus?
Ja, gute Frage. Also eigentlich war der Weg in den Journalismus gar nicht so untypisch. Also ich habe erst ein wenig studiert, Soziologie und Politik und war dann aber an der Uni, anders als Judith, meine Kollegin, die ja sozusagen dem Akademischen sehr zugeneigt ist, für mich war die Uni gar nicht so der allerbeste Ort. Ich habe wahnsinnig gern gelernt und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie konnte ich mit dem Betrieb nur so mittelfiel anfangen. Und habe dann mich für alle möglichen Dinge beworben. Das eine war dann nochmal Uni, aber in London und damit war die Hoffnung verbunden, auch irgendwie besser, in Klammern, aber eigentlich ehrlicherweise für mich gar nicht so erschwinglich. Also ich hatte zwar so ein Stipendium für das Studium an sich, aber alleine in London leben wäre für mich schon schwierig gewesen. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen geguckt, was es denn eigentlich noch so gibt. Und ein Freund von mir war damals schon auf der Hendrik-Nann-Journalistenschule in Hamburg gewesen und immer alles, was der erzählt hat, fand ich immer total aufregend und spannend, weil der einfach so mit so einem eigenen Blick durch die Welt gelaufen ist und immer nach den tollsten oder interessantesten Menschen oder den spannendsten Geschichten gesucht hat von, also im Ausland, aber auch im ganz kleinen Alltag. Und ich fand irgendwie diesen Blick, den man dabei sozusagen einnimmt, diese Wachheit, dieses sozusagen Beobachtende, das fand ich daran besonders reizvoll. Und ich war auch einfach damals schon total großer News oder eher so, sogar Reportagen und große Interview-Fan und habe mich dann einfach eher so hoffnungslos bei der Deutschen Journalistenschule in München beworben und hatte auch vorher, anders als die meisten, die sich da bewerben, auch gar keine Praktika oder auch nicht Schülerzeitungen gemacht oder irgendwas, sondern einfach sozusagen so ein bisschen frei mich da dann einfach mal versucht. Und dann hat das halt geklappt und dann bin ich sozusagen darüber, damit auch erst so richtig in diesen Weg, habe ich diesen Weg eingeschlagen und hatte dann da eine gute Zeit in München mit der Journalistenschule, habe dann Praktika gemacht und dann ging das quasi so los. Ja, also es war quasi ein etwas überraschender früher Einstieg in diese Welt, in die damals auch noch sehr viel mehr Leute wollten. Ich glaube, mittlerweile ist sozusagen der Blick auf den Journalismus als Berufsfeld auch noch stärker ernüchtert. Das heißt, ich glaube, es gibt gar nicht mehr so viele Anmeldungen, aber damals war das für mich ein Riesending, dass ich da genommen wurde und dann bin ich da auch bei geblieben erstmal für eine ganze Menge Jahre. Genau.
Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal geteilt habe. Ich wollte mal so eine kleine, wie sag ich mal, so ein Inventur oder Inventurium oder wie auch immer man das nennen will, schaffen. Also in 70er, 80er Jahren war ja so IMM, irgendwas mit Menschen, waren so Berufswünsche. Mhm. Dann ging es weiter, irgendwas mit Medien.
Genau.
Also es war ja der heiße Scheiß, irgendwas mit Medien.
Absolut.
Dann ging es ja los, so irgendwas mit Big Business, ja, dann irgendwas so mit, dann kam ja New Economy und das ging dann los, ja. Dann ging es los mit irgendwas mit Startups. Mhm. Ja, das würde ich sagen. Und die Zyklen werden kürzer. Dann würde ich sagen, kam schon, ich würde sagen im Moment, irgendwas mit Purpose oder irgendwas mit Nachhaltigkeit.
Ja.
Und ich glaube, jetzt als nächstes werden wir bestimmt irgendwas mit KI.
Mhm. Ja. Wahrscheinlich.
Mal gucken.
Ja. Oder die KI sagt sich irgendwas mit Menschen.
Irgendwas mit Menschen.
Die Frage ist, ob wir uns überhaupt noch die Frage stellen, was wir machen wollen. Genau, nein, Spaß beiseite. Ja. Ja, nee, da ist wohl was dran. Genau.
Total, irgendwas mit Medien. Also das heißt, du warst da, was man heute so als der heiße Scheiß bezeichnen würde. Und um das nochmal einzurahmen, also ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Ich wollte das ja auch immer, Publizistik studiert, wo schon viele sagen, der absolute Nonsensweg dahin. Und ich muss sagen, wer also Kollege Imposter ab und zu mal zu Besuch hat und ein bisschen empfindlich ist mit dem Thema Konkurrenz, geht da nicht hin. Ja, also das war echt übel, weil irgendwie so 90% meiner Kommilitoninnen wollten genau das. Und ich glaube, das war dann auch schon so ein Punkt, wo ich sagte, nee, das lassen wir mal, da setzen wir mal aus, sollen mal andere hingehen. Aber du hast den Weg gewählt, klassischer Journalismus, da gehen wir jetzt gar nicht so ganz tief rein, sonst könnten wir darüber eine Stunde reden. Aber irgendwann gab es ja auch, ich glaube, du warst, wo warst du, bei Krone und Jahr warst du, hast du gesehen, bei Zeit, also diverse Stationen, auch alles renommierte Verlagshäuser. Und dann irgendwann hast du gesagt, nee. Was ist passiert? Die Neugier ist eingeschlafen oder das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, genau. Also es ist ganz interessant. Ich habe also an meinem eigenen Arbeitsweg oder nicht dem Arbeitsweg, aber dem Karriereweg sozusagen, kann man eigentlich auch die Krise der Medien ganz gut erzählen. Also ich versuche mir immer einzureden, dass es nicht an mir liegt, aber ungefähr alles, wofür ich mal gearbeitet habe, gibt es nicht mehr. Ja, also ich war mal bei der Neon, die gibt es nicht mehr. Ich war mal bei der Wired, die gibt es nicht mehr. Wie gesagt, ich hoffe, es lag nicht an mir oder nicht nur an mir. Ich habe das alles in Grund und Boden geschrieben. Nein, Spaß beiseite. Aber es war tatsächlich so, dass die, dass es sozusagen natürlich insgesamt so war, dass dieses Berufsfeld nicht mehr am Wachsen war. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich in dem, was ich da tat, irgendwie alles schon dann auch mal gemacht oder irgendwie so gelernt habe, was ich da lernen kann. Und das ist für mich dann immer ein sehr gefährlicher Zeitpunkt. Dann muss ich immer irgendwie was Neues machen. Und gleichzeitig war es so, und das ist jetzt sozusagen gar nicht so berufsbezogen, dass ich einfach eine tolle Frau kennengelernt habe, die aber unpraktischerweise in New York lebte. Und weshalb ich dann nach dem Auslaufen meines letzten festen Jobs als Journalist besucht habe und dann quasi einfach mehr oder weniger auch schon so da geblieben bin. Ja, also ich bin eigentlich ganz unberuflich da hingezogen nach New York und habe dann aber eben über diverse Karambolagen und kreative Zufälle sozusagen meine zwei Mitgründer kennengelernt, mit denen ich dann diese Konferenz gegründet habe, weil ich hatte als letzte oder mit die letzte Geschichte bei der Wired war eine Geschichte über die Zukunft der Arbeit und die Auswirkungen von Technologie auf die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft. Und die hatte jemand, Felix Zettner hieß der, gelesen, der wiederum lebte eben in New York und kontaktierte mich und sagte, wir wollen hier irgendwie so eine Konferenz machen und vielleicht wäre das ja ein Thema, hättest du nicht Lust daran mitzuarbeiten. Und so entstand dann sozusagen eher einfach durch Zufälle die Idee, diese Konferenz zu machen. Weil ich hatte dann ja eh nichts zu tun. Also ich musste mich in New York irgendwie neu orientieren. Hatte die ganze Zeit natürlich die totale Existenzangst, weil ich noch nicht so ganz wusste, ob ich jetzt da wirklich bleibe. Ich kannte ja meine jetzige Frau ja noch nicht so gut. Und zweitens, wenn ich da bliebe, schon gar nicht wusste, wie ich das irgendwie hinkriegen soll mit der Miete und so weiter. Und habe mich dann einfach in diese Konferenz so ein bisschen reingestürzt. Und so ging das los. Und im Grunde genommen ist das ja auch noch gar nicht so ganz der Ausstieg aus dem Journalismus, weil unser Anspruch tatsächlich war, wir wollen gerne Journalismus auf der Bühne machen. Also wir wollen gerne eine Konferenz machen, die echten Dialog zulässt, die wirklich auch kritische Fragen erlaubt, die sozusagen gute Geschichten auf die Bühne holt und nicht nur so ein Keynote-Gewitter von irgendwelchen Marketing-Leuten. Und das haben wir auch genauso dann durchgezogen. Und ich finde, wir machen das eigentlich bis heute sehr gut. Und dass die Brand 1 seit letztem Jahr Partner der Konferenz in Deutschland ist und wir quasi zusammengegangen sind, also die die Work Awesome jetzt eine Brand 1-Konferenz ist oder sogar die Brand 1-Konferenz zur Zukunft der Arbeit, ist, glaube ich, auch nur möglich, weil wir eben bis heute versucht haben, journalistischen Anspruch sozusagen auch zu bewahren. Und genau, das heißt also, wir sind dann einfach von diesem, also ich bin aus dem Journalismus, wenn man so möchte, zum Live-Journalismus rübergerutscht, was ja auch nicht ganz trivial war, weil woher sollte ich wissen, wie man so eine Konferenz macht? Ich hatte natürlich gar keinen Plan. Wir haben dann irgendwie diese Klappstühle noch selber aufgestellt und irgendwelchen Pappcafé aus so komischen Kartons serviert und es war so sehr vorläufig, aber wir hatten damals schon tolle Speaker. Und letzter Satz vielleicht, und mit dieser Konferenz, die wir dann nach Deutschland holten oder die ich dann vor allem in Deutschland auch gemacht habe, kam dann hier halt auch dieses Thema gerade so richtig groß. Also dann begann dann so diese ominöse sogenannte New Work-Welle. Da waren wir kurz vorher schon glaube ich, also ich glaube ein Jahr vorher könnte man sagen, vielleicht waren wir schon hier und haben dann, glaube ich, ganz gut davon profitiert, dass die Frage, wie wir arbeiten wollen und wie wir vielleicht besser arbeiten können in Zukunft, wirklich virulent wurde im Diskurs. Und das war immer unser Ziel mit dieser Konferenz. Und wir wurden dann eben ein Ort, in dem dieser Diskurs tatsächlich auch stattgefunden hat und weiter stattfindet. Und so, das war so ein bisschen die erste Bewegung aus dem Journalismus auf die Konferenz. Soll ich noch einen Satz zu der zweiten Bewegung sagen? Dann haben wir es geschafft, aus dem Journalismus hinaus. Also dann war es so, dass bei der Konferenz natürlich wir viele Themen besprechen oder besprochen haben, die problematisch sind oder herausfordernd für Organisationen. Und man unterstellte mir dann manchmal, dass ich dann doch auch wissen könnte, wie man es besser macht oder was die Lösung ist. Was ich aber natürlich noch nicht wusste oder jedenfalls nicht so, so seriöserweise von mir behaupten wollte, als dass ich, ne, dass ich das jetzt irgendwie einfach alles besser kann als die ganzen Leute, die mich das fragten. Und so suchte ich nochmal nach einer Ausbildung tatsächlich und habe das dann durch viele Zufälle, auch Judith zum Beispiel, habe ich auf der South by Southwest in Austin dann wirklich kennengelernt, bin ich dann eben bei Metaplan gelandet, weil ich ja mal Soziologie studiert hatte, die einen sehr fundierten und wissenschaftlich sozusagen auch grundierten Ansatz haben, der mich total überzeugt hat und der mir auch die Angst genommen hat, dass ich da jetzt bei irgendeinem halb spirituellen, etwas esoterischen Ansatz lande, der mir einfach überhaupt nicht passt, also zu dem ich auch nicht passen würde. Und so also begann ich dann diese Ausbildung und bin dann bei der Ausbildung, wenn man so möchte, einfach bei Metaplan hängen geblieben. Also der Plan, alles zu lernen, was die da können und dann unter der eigenen Flagge anzubieten, war zwar schön, aber dafür hat es dann zu viel Spaß gemacht mit den Kolleginnen und denen anscheinend auch mit mir und so. So ergab es sich, dass ich da heute noch bin und auch noch außer glücklich und eben tatsächlich jetzt auch stärker in dem Geschäft unterwegs bin, eben für die Fragen, die sie stellen, dann auch gute Lösungen zu entwickeln, gemeinsam mit den Kunden, mit denen wir halt arbeiten. Genau. Mhm. So, das war jetzt sehr lang, aber...
Das war eine wunderbare Kurve einfach und so ein paar Sachen habe ich schon mal entdeckt. Also einen Kollegen scheinst du ja öfter mal einzuladen, das ist der Zufall. Ja, also oder zufällige Begegnungen.
Das stimmt.
Ja, und die Offenheit. Und ich finde es auch interessant, dass du dich heute quasi hauptberuflich mit der Frage der Zusammenarbeit der Organisationsgestaltung beschäftigt, obwohl du vielleicht da gar nicht initial so eingestiegen bist, sondern auch das wieder. Also man muss jetzt nicht schon im Kindergarten Büro gespielt haben, um sich heute...
Das stimmt.
Wobei ich ehrlicherweise... Ich geb's
Hast du Büro gespielt?
Ja.
Okay.
Ja. Ich hab mir echt zum Weihnachten und Geburtstag Quittungsblöcke gewünscht und Stempel und so Lehrerkalender.
Das
und
ist sehr, sehr süß. Wünschst du die immer noch? So dann schreibe ich mir das auf und schicke dir zu Weihnachten
bitte,
Quittungsblöcke.
Bitte. Ja. Aber die müssen schon so aussehen wie echt.
Sehr gut.
Also es war mir ganz wichtig.
Gar kein Problem.
Also nicht aus der Kinderpost, sondern die sollten schon so wie echt aussehen.
Super. Oder
und dann so richtig.
Wenn ich mal wieder Belege verloren habe, dann schicke ich den ganzen Block mit so Eigenbelegen. Die kannst du dann für mich ausfüllen, wenn du möchtest.
Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde es sehr gerne machen.
Nee, aber du hast total recht. Also diese Karambolagen sind, glaube ich, was bei mir auf jeden Fall dazu führte, dass Dinge geschahen, die ich nie hätte vorhersehen können. Und wo es aber sozusagen vielleicht so eine Stringenz gibt, und das erkennt man dann ja immer erst im Nachhinein, ist, dass es mir gar nicht so gut liegt, und darum finde ich auch Podcasts immer gar nicht so einfach, Antworten zu geben oder Meinungen von mir zu geben. Also es war schon im Journalismus so, dass es immer so Leute gab, die gerne Kommentare schrieben und die Welt erklärten. Ich bin lieber sozusagen sehr ergebnisoffen mit Fragen losgelaufen, habe geguckt, was für Geschichten mir begegnen. Das durfte ich Gott sei Dank in den Jobs damals auch noch und bin wirklich rumgereist und konnte so Reportagen machen, wo mir einfach die Geschichten sich auch erst entwickelten. Und dieses Suchende oder dieses Fragende sozusagen ist ja, wenn man so will, auch das, was man auf der Konferenz natürlich macht. Da ist man ja auch im Geschäft der klugen Fragen, ne? Es gibt nichts Schlimmeres als Moderatoren, die irgendwie glauben, sie wissen eigentlich alles besser als die Gäste. Und in der Beratung ist es ja eben so, dass wir als diskursive Beratung, so heißen wir ja tatsächlich, also wir machen ja diskursive Organisationsberatung, sind wir ja auch eigentlich im Geschäft der klugen Fragen und nicht im Geschäft der schnellen Antworten, was ich will jetzt nicht rumhaten, aber ich glaube, andere Beratungen, gerade auch sehr große, sind super gut darin, einem große Antwortpakete zu verkaufen. Wir sind die, bei denen man selber noch denken muss und wir kommen eher mit den Fragen um die Ecke. Und deshalb hilft es mir tatsächlich in meinem heutigen Job dann eben doch auch, mal Journalist gewesen zu sein. Also wenn man es möchte, kann man da einen kleinen Bogen erkennen, der im Nachhinein dann doch auch Sinn ergibt.
Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Zum einen, absolut jede gute Idee fängt mit einer Beobachtung an. Ja, und damit jede Innovation. Also ich kann mir nicht vorstellen, eine Innovation auf den Weg zu bringen, ohne eine kluge Beobachtung dem voranzustellen. Ne? Also von daher, das ist vielleicht nicht hinreichend, aber notwendig, das Beobachten. Eine Idee, wo soll die sonst herkommen? Göttliche Eingebung, I do not believe. Ja, also ich glaube, dass man sich das nicht immer so, wie du auch eben sagtest, so vergegenwärtigt, dass es da eine Beobachtung gab. Und wenn man die Menschen zwingt, die dann irgendetwas in die Welt tragen und sagt, geh doch nochmal an den Anfang zurück, was war denn der Moment oder vielleicht, was ist dem denn vorangegangen, geht es immer darauf zurück. Und das andere, ich weiß nicht, ob dir das auch in Austin begegnet ist, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir hier immer so einen Insider machen, wir kommen da auch noch gleich zu mit Austin. Es gab, ich glaube, es war in der Session mit Peter Deng, dem Chef von ChatGPT, der wurde von dem Moderator mit der Aussage konfrontiert. Das fand ich total interessant, dass wir ja aus einer Welt kommen, wo Antworten geben und kreativ sein total wichtig war und dass wir vielleicht mit künstlicher Intelligenz, also mit dem Phänomen, in eine Welt wandern, wo es viel wichtiger, noch wichtiger wird, zu kuratieren und kluge Fragen zu stellen. Und das fand ich so, weiß ich, wie dir es mit der Einschätzung so geht, ob du das so ein bisschen mitteilen würdest.
Absolut. Also ich komme ja, wie gesagt, eh auch sozusagen aus dieser Haltung heraus. Das ist, glaube ich, einfach in mir so angelegt und wurde dann sozusagen durch meine Berufe verstärkt. Ich bin aber auch ganz praktisch, ne, auch überzeugt davon, dass es in der Regel, sei es, wenn es jetzt um Führung geht oder wenn es auch um Organisationsstrukturen geht oder Organisationskulturen, dass diese Frage, und das meinst du vielleicht auch mit Beobachten, am Anfang immer gut gestellt sein muss und die Schärfung auf dieser Frage, also dieser Wie-Frage vielleicht sogar, die man dann beantworten will, oft so ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ne? Und für uns oder für mich ist der Ursprung dieser Wie-Frage, also sozusagen dieser Beginn, den du da gerade ansprichst, in der Regel ja irgendwie ein Problem. Ja? Also idealerweise entsteht eine gute neue Idee ja als Lösung auf ein Problem, das einem auffällt, das man beobachtet. So entstehen die besten neuen Geschäftsmodelle, ja, aber so entstehen auch die witzigen kurzen Dienstwege, die Informalitäten in Organisationen, die Prozessabkürzungen, wo man den Einkauf dann doch noch irgendwie, den langwierigen Einkaufsprozess doch noch irgendwie beschleunigt, weil man das Problem lösen muss, dass es halt sonst zu lange dauert. Ne? Und ich glaube, dieses Problem als Ursprung der guten neuen Idee kann man gar nicht überbewerten. Und dieses Problem muss man aber natürlich erstmal erkennen und dann übersetzen in eine gute Wie-Frage, mit der man sich dann sozusagen gestaltend beschäftigen kann. So, und das ist sozusagen für mich immer so ein guter Anfangspunkt, wenn wir eben auch in Organisationen über neue Sachen nachdenken, ja, oder über neue, gute neue Ideen und deren Fortkommen.
Ich habe im Zusammenhang mit den Good Work Prinzipien, das fünfte ist ja das, also fünf nur, ich habe die durchnummeriert, die haben jetzt nicht wirklich eine Hierarchie, Denken in Möglichkeiten auch wie so eine Art kleines Modell entwickelt, weil ich diese Regelhaftigkeit auch beobachtet habe. Und die erste Stufe nenne ich Achtsamkeit, aber jetzt nicht wirklich im Sinne von, du weißt schon, Meditation und so, sondern ich glaube, dass das, also wenn ich das immer wieder beobachte und wenn ich dir zuhöre, geht mir das, fühle ich mich da auch wieder bestätigt oder fühle ich das diese Beobachtung bestätigt, dass es nämlich immer damit anfängt, dass Menschen, Teams, Organisationen besonders durchlässig achtsam sind für Probleme, Chancen, Herausforderungen im Außen, für die sie vielleicht eine gute Antwort parat haben oder möglicherweise. Und genau das versuchen wir zwar jetzt mal vielleicht ein bisschen sowas Regelhaftes zusammenzutragen.
Sehr gerne.
Mit der Frage nämlich, wie kommt das Neue in die Welt?
Ja.
Das gute Neue.
Also soziologisch gesehen kann man das eigentlich, und das ist, glaube ich, auch schon echt eine große Erkenntnis. Allein das kann man das so ganz gut in so drei evolutionären Schritten beschreiben. Und diese Schritte, die haben, so wie wir die bezeichnen, so ein bisschen so Angeber-Soziologen-Namen, Variation, Selektion und Restabilisierung. Also das wäre so eine Regelhaftigkeit, mit der wir, sagen wir, wie mit so einer Brille auf Innovationsprozesse gucken. Ja, und das ist deshalb interessant, weil man dann auch wegkommt von dem Glauben, dass Innovation eben eine gute neue Idee ist. Die gute neue Idee ist sozusagen nur ein erster Schritt. Ja, und ehrlich gesagt, wir wissen das alle, also alle, die schon mal irgendwie durch die Post-it-Gewitter eines Design-Thinking-Kurses oder ähnliche Übungen durch mussten oder wollten, die wissen, also man sperre eine hinreichend große Zahl an halbwegs klugen Menschen in einen Raum und gebe ihnen sozusagen eine Übung, die zur Ideengeneration gedacht ist, dann kommt da echt recht flott echt eine ganze Menge zusammen. Ja, also die gute neue Idee ist natürlich idealerweise basiert auf Marktexploration, Kundenexploration, also eben dem Versuch, ein echtes Problem, das man dann auch verstanden hat, zu lösen. Aber trotzdem ist es eben nicht so schwer, sage ich jetzt mal, auf eine gute neue Idee zu kommen. Und viel schwerer aber, und das wären dann eben die zwei anderen Phasen, mit denen wir uns gerne gleich noch kurz beschäftigen können, ist dann eben, dass diese gute neue Idee tatsächlich am Leben bleibt oder sogar sozusagen zur neuen Routine, zur neuen Regelhaftigkeit, zur neuen Struktur wird in Organisationen. Dagegen spricht wahnsinnig viel. Es ist wirklich so, man kann das so beschreiben, als würde man so eine kleine Geburtstagskerze durch einen Sturm tragen und hoffen, dass niemand und dass die Kerze es schafft sozusagen bis zum Ende, weil eigentlich haben in der Regel viele Menschen einen guten Grund dafür, dieses Kerzchen auszupusten oder die Bedingungen sind nicht gut. Und deshalb werben wir immer ganz stark dafür, eben gar nicht so viel Aufmerksamkeit nur in Anführungsstrichen auf das Finden der neuen Idee, ja, diesen Heureka-Moment zu legen, sondern vor allem darauf, sich zu konzentrieren, wie man denn die guten neuen Ideen tatsächlich sozusagen dann auch zum Leben bringt und am Leben erhält. Und da arbeiten wir dann natürlich wieder auch mit guten Fragen, die man sich dazu stellen kann. Aber die erste Erkenntnis ist vielleicht erstmal, eine Innovation ist nicht die neue Idee, sondern eine Innovation ist erst dann eine, wenn die Idee entstanden ist, wenn sie aber eben auch selektiert, also ausgewählt wurde von der Organisation, überhaupt erstmal erkannt und gesehen. Ja, also Organisationen sind ja Friedhöfe von Millionen von guten neuen Ideen, die einfach nie wahrgenommen wurden. Oder eben meinetwegen noch wahrgenommen, dann aber abgelehnt oder als schlechter Vorschlag weggebügelt oder einfach irgendwie nicht verfolgt. Und selbst wenn eine gute neue Idee verfolgt wird, ist sie immer noch nicht zur neuen Routine geworden, hat sie sich immer noch nicht wirklich etabliert, also auch nachhaltig sozusagen stabilisiert in der Organisation. Und auch das muss diese gute neue Idee noch geschafft haben, um dann im Nachhinein, wenn man so möchte, wirklich als Innovation gelten zu können. Und das ist, glaube ich, was es so ein bisschen mühsam erscheinen lässt. Ja, man denkt immer so, um Gottes Willen, jetzt ist es ja noch schwieriger mit der Innovation, als ich vorher dachte. Aber tatsächlich ist es eigentlich so, wenn man das mal auseinanderzieht, ist das und ein bisschen genauer hinguckt, ist es eine Riesenentlastung, weil man dann nämlich erstens nachvollziehen kann, wo stehe ich eigentlich mit meiner guten neuen Idee? Also in welcher dieser Phasen hänge ich eigentlich gerade fest? Ja, und was kann ich eigentlich genau tun, um es eben in die nächste, sagen wir mal, Phase zu schaffen? Ja, und da kann man sich dann eben, wie es so ist, mit klugen Fragen und so einem analytischen Blick, den wir dann den Leuten, mit denen wir arbeiten, entweder einfach beibringen oder mit denen wir sozusagen mit ihnen gemeinsam anwenden. Damit geht das eigentlich ganz, ganz praktisch und pragmatisch voran, ohne dass man dafür irgendwie Soziologie studiert haben müsste. Genau. Und das ist so ein Angebot, wenn man versucht, auf Innovation zu gucken in Organisationen, dass man das halt einfach mal auseinanderzieht und in ihrer, sagen wir mal, Schritthaftigkeit begreift. Und diese Schritte sind natürlich auch nicht linear, sondern manchmal hat man eine gute neue Idee, dann wird diese nicht ausgewählt, dann verändert man sie noch ein bisschen, dann wird sie eben doch erkannt und gesehen und unterstützt, hat aber noch nicht genug Befürworter, um sich zu stabilisieren als neues Produkt meinetwegen. Und da muss man nochmal zurück und nochmal was dran ändern. Also das sind natürlich auch so Dauerschleifen, die man drehen muss. Und jeder, der mal erfolgreich, egal was Neues in einer Organisation durchgesetzt hat, weiß, es ist ein dickes Brett, was man bohren muss. Und genau, deshalb sind wir immer dankbar, wenn wir Leuten dabei helfen können und mit denen das sozusagen versuchen, ihr Kerzchen jeweils noch ein Schrittchen weiterzutragen und idealerweise eben auch durch den ganzen Sturm.
Durch den ganzen Sturm, ja, genau, wie die olympische Fackel. Genau. Ist übrigens auch nicht trivial, da war ich mal tatsächlich ein bisschen Zaungast. Kleine Seitenanekdote, mein Mann ist ja Ingenieur von Haus aus und die haben mit ihrem Unternehmen, machen die so virtuelle Produktentwicklung und eins der spannendsten Projekte war, die hatten den Auftrag, die olympische Fackel zu designen. Wow. Also nicht optisch, sondern quasi engineering-mäßig, dass sie eben nicht ausgeht.
Das ist
ja
gut.
Dass die nicht ausgeht, also das quasi das, weil was eine Blamage, also stell dir mal vor, vorher. Ja. Hast dann die kurz
ist
vor
ja
Übergabe
schon passiert. Und zwar, ist ja auch alles schon passiert. Ja, ja. Blöd. Witzig, ja. Also genau, aber so ungefähr muss man sich das mit den guten neuen Ideen eben auch vorstellen. Also es ist, genau. Es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass die am Brennen bleibt. Und man muss sich echt ein paar Gedanken machen, damit es gelingt.
Was mir gefällt daran ist, also erstmal dieses Auseinanderziehen und vor allen Dingen auch etwas, klar, diese Ideen finden ist je nachdem, wo man herkommt, vom persönlichen Standpunkt, der totale Fun-Part. Mhm. Ja, wenn man eher so ein Berufsspinner, kreativer Mensch ist.
Das
dann
tut auch
man,
noch keinem weh in der Regel.
Nee. Mhm. Und gleichzeitig gibt's auch ganz viele Menschen da draußen, die sagen, ja, okay, Innovation bin schon mal nicht ich, weil ich bin ja nicht kreativ. Wo wir auch eine ganze Folge drüber reden könnten. Mhm. Und ich glaube, da sind ganz viele Missverständnisse. Also wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen rausgearbeitet, bevor es überhaupt zu diesem Ideengewitter kommt, fangen wir erstmal an zu beobachten, eine Wahrnehmung zu entwickeln für das, was wirklich gebraucht ist, was im Argen liegt, wo es eine Lösung braucht. Ja, und ich sag mal, im Design Thinking ist das ja auch genau der Schritt, Understand, Observe, bevor es überhaupt mal ans Post-it-Malen geht. Und du hast jetzt sehr stark adressiert, klar, ist euer Blick auf in der Organisation. Ich würde ganz gern mit dir den Blick nochmal auf den Markt lenken, weil ich würde immer sagen, eine Innovation wird eigentlich erst zur Innovation, wenn sie auch die Anwendung findet. Also nur mit der Erfindung allein ist die Innovation noch nicht wirklich in der Welt, weil am Ende muss es ja jemand auch anwenden. Ja?
Genau.
Genau. Aber wir waren jetzt noch, sagen wir mal, in der Stufe davor.
Ja, das stimmt. Wobei man, wenn man das jetzt unbedingt wollte, dann könnte man auch diese Idee, wenn es um eine Produktinnovation geht, ne, und das ist ja ein großer Teil von Innovationen, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere. Also es ist ja spannend, was man sich alles sozusagen angucken kann, wenn es um gute neue Ideen geht. Es können ja auch neue Organisationsmodelle sein, ne? Also auch Holacracy oder meinetwegen die Matrix-Organisation 1965. War eine Innovation, ja. In anderen Organisationen ist die Matrix.
Soziale Innovation.
In manchen Organisationen ist die Matrix heute noch eine Innovation. oder es gibt Prozessinnovationen, sowas wie Scrum, ne? Oder eben auch innovative Personalentscheidungen. Also man kann sozusagen über die ganze Fläche von Organisationsstrukturdimensionen eigentlich Anknüpfungspunkte finden für gute neue Ideen. Und das Produkt oder Produkte sind natürlich etwas, was besonders zentral ist, weil man das natürlich braucht, um als Organisation irgendwie kommerziell erfolgreich zu sein. Darum gibt es da diesen Fokus. Und da würde ich dann dir zustimmen, das neue Produkt hat sich vor allem dann durchgesetzt und dann in dem Fall eben ist es sozusagen entstanden, also in der Variationsphase, in der man eben irgendwas anders macht, darum auch Variation. Dann wurde es ausgewählt, das ist das Produkt, was wir machen wollen, das hat auch Unterstützung gefunden. Und dann, um sich zu stabilisieren in der Organisation sozusagen, muss es aber eben auch noch erfolgreich sein. Ne? Und das ist eben genau der Punkt, den du da ansprichst. Dafür braucht es dann eben oft nochmal ganz andere Dinge, die es in den anderen beiden Phasen braucht. Die sind nicht lose gekoppelt. Also natürlich muss man zum Beispiel das Problem der Kunden in der ersten Phase vielleicht schon mal so gut verstanden haben, dass sie in der letzten Phase es einem dann auch aus den Händen reißen, idealerweise. Aber trotzdem sozusagen ist es genau wie du sagst, die gute neue Idee ist noch nicht das Ding, selbst der Prototyp oder auch das Produkt noch nicht, sondern wenn es um Produkte geht, dann eben muss es sich tatsächlich noch beweisen, ne, am Markt. Mhm. Aber es gilt ja für interne Innovation genauso, auch der neue HR-Prozess. Wenn ihn keiner macht, ja, wenn ihn keiner nutzt, dann ist es auch keine Innovation gewesen. Und genauso kann es stimmen für das Intranet oder egal welche interne Innovationen man in Organisationen so findet. Und das haben wir ja auch schon tausendmal erlebt, dass jemand eine Reorganisation durchführt, ja, im Sinne einer Innovation, aber dass sie keiner mitmacht. Ja, und dann war das zwar ein netter Versuch, innovativ zu sein, aber die faktisch machen alle vorher genau das Gleiche wie danach. Und die Reorganisation ist eigentlich verpufft, ja. Und
es ist, also im Change spricht man ja gern oder sprechen einige noch, ja, in kottascher Manier für Sense of Urgency oder Sense of Urgency. Ich glaube, was man ja bei Innovation auch braucht, ist den Sense of Need oder Sense for Needs. Also gibt es überhaupt das Bedürfnis oder, weil, das ist wahrscheinlich auch schwer zu antizipieren, aber es gibt so viele Beispiele, wo wir wissen, dass sehr ähnliche Innovationen, Erfindungen vorher schon stattgefunden haben und eben nicht erfolgreich waren und dann ein bisschen später, warum auch immer, also ob es der Zeitgeist ist, der plötzlich bereit ist oder was genau die Dynamik ist, die dann eben in dem Moment sagt, es ist eine gute Lösung, die war vielleicht auch schon vor 5 Jahren nicht schlecht. Damals haben wir den Wert noch nicht erkannt oder vielleicht war das Problem auch noch nicht drängend genug, kann ja auch sein. Was würdest du sagen, wie kommt man denn daran, da so ein Gefühl für zu entwickeln? Mhm. Ist die Zeit, ist die Welt reif für diese Idee?
Ja, also ich glaube, darüber kommt man wirklich dann, oder da kommt man wirklich dann ran, wenn man wirklich klug versteht, und dem wirklich klug nachgeht, was gebraucht wird. Das ist genau das, was du sagst. Also wir würden das Marktexploration oder auch Kundenexploration nennen. Also wir legen wahnsinnig großen Wert darauf, da wirklich in die Tiefe zu kommen. Ne? Und zum Beispiel, wenn wir solche Explorationen machen, versuchen wir nicht nur, wenn man so möchte, unsere Kunden gut zu verstehen, sondern wir versuchen, die Kunden unserer Kunden zu verstehen. Ne? Also noch den einen Schritt sozusagen in die nächste Umwelt zu machen. Weil erst dann können wir eigentlich nachvollziehen, was unsere Kunden brauchen, verstehen wir erst, wenn wir verstehen, was deren Kunden brauchen. Ja, also, und da wirklich sich die Zeit zu nehmen, und wir machen das dann mit wirklich auch ausführlichen qualitativen Interviews, wenn wir die Chance dazu haben, da wirklich auch hart gegenzuhalten und immer wieder zu hinterfragen, was ist denn jetzt im Kern wirklich das Ding, das ihr hier lösen wollt, ne? Oder was ihr gelöst bekommen wollt von unseren Kunden, in Anführungsstrichen, ja? Also da wirklich tief zu gehen, das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man den Finger an den Puls bekommt, weil ansonsten bleibt man oft hängen an so vielleicht dann auch irgendwie witzigen und visionär scheinenden so Foresight-Prozessen, die aber dann von 2050 handeln. Ja, und das ist manchmal sozusagen so, das bleibt dann oft so ein bisschen unverknüpft mit der Strategie fürs Heute und auch unverknüpft mit den realen Bedürfnissen, die es innerhalb oder auch außerhalb der Organisation eben gibt. Und ich glaube, da sozusagen das richtige, sozusagen die richtige Tiefe, aber auch die richtige Weite zu verstehen, in die man die eigenen Sonden so schicken muss, das ist, glaube ich, die große Kunst.
Ich glaube auch, das ist die Herausforderung. Es ist natürlich relativ leicht, wie du das auch sagst, so ein Momentum der Begeisterung zu entfachen und zu sagen, lass uns mal eine Zukunftskonferenz machen und in Szenarien und so. Und was ja immer zurück, oder nicht immer, ich will das jetzt auch nicht hypergeneralisieren, aber sehr häufig zurückbleibt, ist ja so eine unerfüllte Sehnsucht, dass es eben sich nicht überträgt in das, was ist der nächste Schritt? Was ist jetzt hier unsere konkrete strategische Ausrichtung? Was du eben beschrieben hast, du hast das Wort, wir haben es, glaube ich, einmal schon mal getroppt oder schon zweimal, finde ich, ist sehr viel Verwandtheit mit Design Thinking. Nehmen wir mal Design Thinking als Begriff, als Platzhalter, wirklich bitte als Platzhalter verstehen für methodisches Vorgehen, würde man ja bei euch auch unterstellen. Mhm. Warum hört man so wenig nur noch davon? Also ja. Sind die missverstanden worden? Also ja. Ich habe damit sehr intensiv gearbeitet, weil das ja auch so ein bisschen meine Herkunft ist, als Kundenforscherin und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war lang her, dass mich mal jemand danach gefragt hat. Was ist passiert? What happened to Design Thinking?
Ja, also wir hatten witzigerweise, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mal so ein Panel, das haben wir so ein bisschen quatschig, wir nennen unsere Panel gerne irgendwie so ein bisschen quatschig irgendwie gesagt, Design Doing is the new Design Thinking. Und ich glaube, im Kern steckt da aber was drin. Also ich glaube, erstens ist es so, Design Thinking ist einfach also Opfer des eigenen Erfolgs, ja. Und das heißt, es ist natürlich einfach auch gelernt und mittlerweile auch nicht mehr so neu, ja. Deshalb spricht man vielleicht weniger drüber. Ob es weniger gemacht wird, wüsste ich jetzt gar nicht so genau. Also ich glaube, es ist immer noch eine total valide und sinnvolle Methode, die eben leider oft überschätzt wird, weil man eben dann gerne, nachdem die Posters geklebt sind und die schönen Lego-Prototypen gebastelt, sagt, ach, was haben wir für einen schönen Tag gehabt, dann gehen wir noch ein Bier trinken und das war's dann. Wo wir sozusagen die größte Lücke sehen, und das ist, glaube ich, auch das Problem dieser Methode dann vielleicht ein bisschen, ist, dass die oft da eben stehen bleibt. Ne? Und dass manche Design Thinking Trainer und Coaches sich damit auch gern leicht machen, weil sie sagen, so, jetzt habt ihr hier eure tollen Prototypen gebastelt, tschüssi, ruft uns an, wenn ihr mir wieder eine neue Kohorte von Leuten schickt, die irgendwas basteln wollen. So, ich bin jetzt extra gemeint. Ne? Also so. Und ich glaube, was es braucht, ist eben die Verknüpfung mit der Frage, wie man eben in die sozusagen Execution kommt. Ja, also wie man dann wirklich in die Umsetzung kommt. Und das ist eigentlich die wie schon gesagt, ne, die große Herausforderung. Und ich glaube, in vielen Organisationen hat man das auch verstanden. Ja, das ist die Ideation-Phase, das ist eben das, was bei uns Variation heißt, aber im Endeffekt ist dasselbe. Also die Ideenentwicklung, die Abweichung vom Alten, auch der Regelbruch, ja, dass man das sozusagen braucht als ersten Spark, ist völlig verstanden, aber dann braucht es eben noch sehr viel mehr. Und sich dann dafür die richtigen Fragen zu stellen, ich glaube, da sind die Organisationen schon weiter, als sie es vor 5 Jahren waren, aber trotzdem auch noch nicht immer weit genug. So, und ich glaube, dann gibt es eben die Gefahr, dass man dann irgendwann auch sagt, so jetzt haben wir auch langsam die Schnauze voll von diesem ganzen Design Thinking-Kram, das bringt ja alles nichts. Da würde ich halt sagen, nee, es bringt schon was, wenn man es eben dann weiterzieht und weiter verknüpft mit dem, was danach kommen muss. Das ist die mikropolitische Analyse, das ist die Frage, wie man im Diskurs die Idee platziert, das ist die Frage nach den richtigen Verbündeten, die Frage nach dem Zugang zu Ressourcen. Da geht es dann wirklich um handfeste Themen, die man eben, wie man diese Idee dann platziert, wie man sie positioniert, wie man sich argumentativ aufrüstet für den Kampf. Das ist oft dann auch ein Kampf, weil die gute neue Idee ist oft der Feind einer alten Idee, an der ja auch Interessen hängen und Budgets und Ressourcen, ja. Und da sozusagen dann auch in die Tiefe zu kommen, das ist eben das, was wir empfehlen würden. Also gar nicht so auf Design Thinking rumhaten, das ist dann auch immer so ein bisschen einfach, sondern lieber sagen, okay, was braucht's denn noch? Ja, also im Sinne von ja und, ja, wie kann man es noch sozusagen stützen und eben ins Design Doing kommen, damit es eben auch substanziell am Ende zu etwas führt.
Und ich glaube, da liegt ja auch schon wieder eine Analogie, die wir vielleicht auch für New Work sehen oder für andere, auch für bestimmte agile Arbeitsweisen. Ein Missverständnis, wir wollen jetzt auch gar nicht zu sehr nur über dieses ganze Design Thinking reden. Nur, das denkt das ja eigentlich alles schon mit. Nur, was passiert ist, ist natürlich eine Verkürzung auf so ein Tagesworkshops, wo wahnsinnig viel Energie im Raum ist. Wie du sagst, ganz schöne, tolle, bunte Post-its und Prototypen entstanden sind. Genau. Der eigentliche Prozess geht ja viel tiefer und hört eben nicht damit auf. Dann wird man, wie du sagst, zum Opfer des eigenen Erfolgs. Also das heißt, wenn wir jetzt mal eine Ebene höher springen, methodisches oder sagen wir mal prinzipienorientiertes Vorgehen ist schon hilfreich.
Absolut.
Also ja, in einem Innovationsprozess, also dieses Beobachten am Anfang, dann auf jeden Fall zu sagen, was ist die Herausforderung, das Problem, was es wert ist, darauf eine Lösung zu finden oder dafür eine Lösung zu finden und dann aber zu sagen, mit der Ideation fängt die Arbeit eigentlich erst an.
Genau, dann beginnt die Frage, wie navigiere ich meine kluge neue Idee durch die Organisation? Oder wie gestalte ich meine Organisation so, dass es wahrscheinlicher wird, dass die Kerze nicht ausgepustet wird. Das ist dann die Frage nach der Gestaltung, ja, also die Frage nach dem, was man eben vor der Nase hat an Herausforderungen. Aber das ist tatsächlich, dann fängt es auch an, Leuten weh zu tun manchmal. Ne? Und dann prallen auch wirklich Interessen aufeinander. Man muss überlegen, wie man die Machtspiele im Lot hält. Man muss überlegen, wessen Interessen man nicht vernachlässigen darf oder in wessen Interessen man sich einhängen kann. Mit welche Vertrauensverhältnisse man nutzen kann oder auch Prozesse, die es schon gibt, um die eigene Idee abzusichern. Da muss man dann anfangen, wirklich analytisch zu werden, um das sozusagen abzusichern, dass es eben nicht nur bei der Idee bleibt. Ne? Also mit wem hake ich mich unter? Welche Verbündeten kann ich gewinnen? Wen muss ich mit Mandaten ausstatten, damit der oder die mir indirekt vielleicht helfen kann bei meiner Innovationsidee? Das sind so Sachen, die dann in der, wenn man so will, in der Selektionsphase vor allem wichtig werden, in der man diese Idee sichtbar macht und quasi versucht, stark zu kriegen. Und schließlich ist es dann natürlich so, dass man gucken muss, ja, tatsächlich bis hin zu Arbeitsteilung oder Abläufen oder Qualifikationen, was braucht es, damit das gute Neue sozusagen sich stabilisiert und sich wirklich auch nachhaltig beweisen kann. Ja, das sind dann die wirklich manchmal ganz schön knackigen Fragen, die sich dann eben anschließen.
Jetzt haben ja einige Organisationen genau darauf vermeintlich eine gute Antwort gefunden, indem sie sogenannte Innovation Hubs oder Inkubatoren und so weiter, du weißt schon. Ja. Ich selbst bin ja ein bisschen geschundenes Konzernkind, ja, war ja viele Jahre bei Lufthansa, dort gab es das natürlich auch und das war noch wahnsinnig aufgewertet. Also wer in dem tollen Hub arbeiten durfte, das war dann schon was ganz Besonderes. Ja. Warum ist das nur vordergründig vielleicht eine gute Idee für gute Ideen?
Ja, also ich glaube, das Spannende ist, dass man das ja auch historisch mittlerweile schon nachverfolgen kann, wie gut und wie schlecht das mit diesen Innovation Hubs so läuft. Ne? Ich glaube, die sind irgendwie mal entstanden, dann hat man gesagt, okay, das muss alles möglichst weit weg sein, meistens dann von Baden-Württemberg, weil das ist ja sozusagen oft die Heimat von solchen Organisationen. Ne? Also dann hat irgendwie Audi und wie sie alle heißen, hatten dann irgendwo in Mitte, irgendwo an irgendeinem schicken Kanal oder Fluss und Loft und dann hat man Turnschuh tragende Innovation-Menschen da sich austoben lassen. Natürlich damit oft sozusagen Immunreaktionen in der Organisation ausgelöst, weil sie vielleicht nicht gut genug das oder nicht stark genug das Gefühl hatten, das, was die da machen, löst mir hier irgendwie ein Problem im Kerngeschäft. Ne? Ich glaube, da sind viele Organisationen viel besser geworden. Also ich glaube, dass das gelernt ist, dass man sozusagen versuchen muss, mit diesen Innovation Hubs sozusagen idealerweise Dinge zu entwickeln, die gerade noch nah genug dran sind an der Organisationsrealität, um nicht komplett abgelehnt zu werden, ne? Und gleichzeitig aber noch weit genug weg, um nicht einfach nur einverleibt zu werden in dem, was es eh schon gibt. Ne? Und das ist auch genau die Führungsaufgabe übrigens bei Innovation. Das ist eigentlich ganz spannend, dass man entweder versuchen muss, die wirklich krassen, disruptiven Innovationen mit Hilfe von ja, Führungsimpulsen an die Organisation heranzuziehen und anzudocken und also dafür zu sorgen, dass die Immunreaktionen nicht anspringen. Oder wenn man sozusagen nicht weit genug springt, ja, also wenn man sozusagen nur inkrementelle Innovationen schafft, also den Audi nur noch ein bisschen leichter macht oder die Turnschuhe noch ein bisschen bunter oder so, dass man es vielleicht schafft, über Führung lieber noch weiter hinaus ins Feld des Disruptiven sozusagen zu kommen mit den Ideen, die man entwickelt. Und in diesem Spektrum zwischen eigentlich nicht weit genug gesprungen oder zu weit gesprungen, um noch anschlussfähig zu sein, in dem muss man sich als Innovation Hub halt sozusagen klug positionieren. Und das ist, glaube ich, was viele am Anfang nicht so gut gemacht haben und was sie heute besser machen und was aber eben im Kern die große Herausforderung ist für solche Einrichtungen. Und wenn wir ehrlich sind, sozusagen soziologisch gesehen, ist es eigentlich nicht unbedingt der wahrscheinlichste Ort für die gute neue Idee in Organisationen. Also der Innovation Hub oder das Innovation Programm, das es ja auch oft gibt, oder den lustigen kleinen Ideenzettelkasten oder so, nicht immer, sage ich jetzt mal vorsichtig, entstehen da die real gesehen besten Ideen, sondern wo die real gesehen die besten Ideen entstehen, oft im Getümmel, einfach im Daily Doing. Irgendwo hat jemand ein echtes Problem und oft genug begeht dieser jemand oder diese jemand dann irgendeine Art von Regelbruch. Ja, und in diesen informalen Regelbrüchen, in dem mal was anders machen, also den Prozess tunneln, den eben nicht die richtige Ansprechpartnerin einladen, sondern einfach mal drei andere Leute in irgendeinen quasi Hinterzimmergremium sperren und sagen, lass uns mal eine neue Idee entwickeln. Oder meinetwegen, das ist ja auch schon passiert, tatsächlich illegal Budgets verwenden, um ein Club-Handy zu entwickeln, was qua Vorstandsbeschluss nie hätte entwickelt werden dürfen, weil man einfach dran geglaubt hat. Und ich glaube, das ist der viel wahrscheinlichere Ort in der Informalität der Organisation. Ja, also da, wo sozusagen Leute einfach echte Organisationsprobleme versuchen, kreativ zu lösen, darin steckt für mich sozusagen auf jeden Fall eine große Wurzel für gute neue Ideen, auf die oft gar nicht geguckt wird. Also man guckt dann natürlich in die tollen Lofts und in die schicken sozusagen Inno-Hub-Büros, aber was man manchmal nicht genug macht und was man aber auch machen sollte, ist im täglichen Tun, in den informalen sozusagen Praktiken der eigenen Organisation nach den Spuren für solche Innovationen zu suchen. Wenn man das tut, hat man, glaube ich, eine große Chance, auf Dinge zu kommen, auf die man sonst selbst in dem schönsten Innovation Hub nicht kommen würde.
Es hat sonst auch was Artifizielles. Also wenn ich diese Berufsinnovationsabteilung quasi gründe, dann ist quasi mein Job hier immer auf Knopfdruck kreativ zu sein. Mhm. Was natürlich vom Prinzip her schon mal das unterscheidet, was du sagst. Nämlich hier hat jemand wirklich, der spürt den Bedarf. Ja, der hat ihn nämlich selbst. Der merkt genau, wenn ich das so rummache und nicht so, wenn mich da die Organisation, die Regeln, was auch immer einsperren, dann komme ich keinen Schritt weiter. Und das ist natürlich schon mal eine hundertfach authentischere Triebfeder, Motivationskraft, was wesentlich intrinsischeres, als wenn ich sage, okay, das ist halt hier nun mal mein Job, quasi von Berufswegen innovativ kreativ zu sein.
Genau.
Ich hatte hier mal den Professor Gigerenzer, ganz großer Denker zum Thema auch Risikoforschung. Und der brachte auch so ein Beispiel an, dass in der Organisation eine Gefängnisfreikarte gegeben wurde. Also quasi so eine Art Carte Blanche, wenn man richtig Mist gebaut hat, dass man sagt, okay, die kann man auf den Tisch legen. Und das fiel mir gerade so ein. Wenn das doch der Ort ist, also diese brauchbare Illegalitäten, wenn man dafür das hätte, das wäre doch großartig und wahrscheinlich viel durchschlagenderer Erfolg, als zu sagen, ich baue jetzt für Millionen und Abermillionen plus diese Zooeinheiten, die dort gebildet werden, die haben ja auch noch zusätzlich eine ganz unglückliche oder unheilsame Dynamik, weil die ja etwas abspalten von dem Rest der Organisation. Dann entstehen auch Animositäten zwischen der Linienorganisation, die da neidisch hinguckt, wenn ich das dann noch schön die Mauern hochfahre und sage, wir lassen hier niemand reingucken, weil das ist ja geheim. Ja. Schwierig. Also das heißt, dein Appell ginge in Richtung Informalität, das zu unterstützen.
Naja, oder es zumindest, also unterstützen, ich glaube, witzigerweise.
Ist schwierig.
Nö, das ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, faktisch passiert das. Also kluge Führungskräfte wissen sehr, sehr genau, wann sie genauer und wann sie weniger genau hingucken. Ja, und das, was du mit Carte Blanche mal beschreibst, also als Freikarte, also viele Führungskräfte machen das jeden Tag. Ne? Die wissen, dass die Mitarbeitenden wissen, dass sie wissen, was hier eigentlich passiert, sagen aber dazu nichts, weil es produktiv ist und eben brauchbar, wenn vielleicht auch illegal im Sinne der formalen Regeln, die man sich mal gegeben hat. Ich glaube, dieses Spiel, das passiert die ganze Zeit. Das darf man nicht, da braucht man nicht naiv sein. Und ich glaube, was unser Appell einfach wäre, ist sich sozusagen nicht an den formalen Gefäßen, die man sich für Innovationen ausdenkt und die ja auch ihre Berechtigung haben mögen, festzuhalten, sondern auch sozusagen den Blick zu schärfen auf all die Dinge, die sozusagen im Dickicht, im Unterholz, in den schattigen Ecken der Organisation schon passieren, ne? Und die man nutzen
permanent
kann. Und das irgendwie sozusagen auch zu kultivieren und nicht zu stigmatisieren, dass das überhaupt passiert, das wäre vielleicht ein erster Schritt, um da ein gutes Gespür und Sensorium dafür zu entwickeln, wo in der eigenen Organisation schon längst Innovationen schlummern, die man eigentlich nur noch heben muss.
Gefällt mir total gut, da mal ein bisschen mit der Taschenlampe im Unterholz zu leuchten und nicht nur dahin zu gucken, wo der große Scheinwerfer
ist. Zu gucken, welche interessanten Tiere dann unter dem Stein hervorwuseln, wenn man das mal macht. Genau, so ungefähr.
Ja, nee, finde ich total nachvollziehbar. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen, du kommst ja auch durch einige Organisationen. Ich persönlich beobachte, dass das Thema Innovation ein bisschen in die Pause gegangen ist. Also es gab Jahre, da war das wirklich das heiße Thema, ob jetzt als Methode oder ob als Gegenstand im Moment. Wo ich persönlich glaube, wir haben noch nie so viele Innovationen benötigt wie aktuell, wird es so wenig besprochen wie schon seit langem nicht mehr. Ist das mein subjektiver Eindruck? Würdest du den bestätigen? Was ist dein Empfinden dazu?
Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, dass das was damit zu tun hat. Und ich will jetzt hier nicht die große VUCA-Keule schwingen das Polykrisen-Thema sozusagen überstrapazieren. Aber sicherlich ist es so, dass die Organisationen gerade mit tatsächlich großen Herausforderungen zu tun haben. Also das kann man jetzt von der Lieferkette über den Fachkräftemangel ausbauen bis hin zu den Zwängen, die sie ausgesetzt sind, weil sie eben tatsächlich ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger machen müssen, etc. Ja? Ich glaube, es gibt faktisch gerade sozusagen große und substanzielle Probleme zu lösen. Und das ist oft eine Zeit, in der dann solche Innovationsthemen zumindest im Diskurs so ein bisschen unter die Räder geraten. Ja? Und wenn man das aber ernst nimmt, was ich gerade gesagt habe, dann ist das zwar richtig und gleichzeitig aber passieren die ganze Zeit Innovationen, weil nämlich genau in der Reaktion auf Krisen und in der Reaktion auf Probleme, die sich neu stellen, in der Reaktion auf sozusagen auf Mangel, auf Ressourcenprobleme, auf Lieferschwierigkeiten von Zulieferern etc., genau das aktiviert natürlich dann das, was eine Innovation ja eben ist, eine neue Lösung für ein reales Problem, dem man sich stellen muss. Ja? Und deshalb würde ich dir zwar zustimmen, dass das Thema diskursiv so ein bisschen weniger präsent ist, aber wahrscheinlich ist es faktisch so, dass gerade so viele gute neue Ideen entwickelt werden müssen, wie selten zuvor. Deshalb würde ich mich da so ein bisschen entspannen und sagen, gut, nur weil man Sachen nicht Innovation nennt, können sie trotzdem Innovation sein, genauso wie man ja Sachen Innovation nennen kann, die eigentlich keine sind. Da ist die Semantik losgelöst oder lose gekoppelt von dem realen Wandel, der eben stattfindet oder nicht stattfindet. Und von daher kann das gut sein. Also ich würde dir da zustimmen, aber das heißt noch lange nicht, dass nicht da draußen gerade viele gute neue Ideen entstehen.
So ein bisschen wie mit der Agilität auch. Deswegen heißt es ja hier mein viertes Good Work Prinzip auch gelebte Agilität, weil es weniger bequatscht und mehr gelebt wird. Ja. Also man könnte ja fast sagen, vielleicht sind wir da in eine Reifung gekommen. Ja, wir machen es einfach. Wir quatschen nicht mehr so viel drüber. Wir machen es, weil es gebraucht wird. Gefällt mir, ist mir auch deutlich sympathischer, als zu sagen, Mensch, die gehen jetzt alle in den kreativen Winterschlaf. Das wäre natürlich fatal. Wir biegen mal so langsam, weil wir können ja auch nicht Stunden reden. Du hast ja heute noch einiges an Innovation oder Veränderung auch auf der Uhr. Auf unser Eingangs-Entree-Thema, nämlich wir waren zusammen mit der Brand 1, waren wir ja in Texas, in Austin, auf der South by Southwest, wo ja das Thema Innovation übrigens auch nicht mehr als solches benannt wird, aber es quasi ja nonstop darum geht. Also es geht um Tech, es geht um, was passiert in der Film-, in der Medienszene, in der Musikszene und natürlich auch übersummativ, was passiert gesellschaftlich. Vielleicht können wir nochmal so gerade im Ping-Pong so ein paar Sachen, was waren so Takeaways von dir? Mhm. Was war so ein für dich so ein Gigathema, dass wir das vielleicht mal so ganz kurz hier im Blitzlicht mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen?
Super gerne. Also und vielleicht auch nochmal sozusagen zur Einordnung, also die South Bay muss man sich so vorstellen, da sind 300.000 Menschen in Austin, ne, und die Konferenz verteilt sich über ganz viele Gebäude in der Stadt und es gibt Tausende und Abertausende von Panels, deshalb ist auch jede kleine eigene Trendbeobachtung immer so unter Vorbehalt, wenn man, da gibt es so viel, dass man sozusagen nur von dem berichten kann, was einem in all den Dingen, die da passiert sind, eben begegnet ist. Und oft ist es so, und ich bin schon super viele Jahre jetzt in Austin jedes Jahr, weil ich da ja, wie gesagt, auch in New York war und dann auch gar nicht so weit weg wie heute. Und oft ist es so, dass es so einen Trend gibt in dem Jahr und dann hat man schon das Gefühl, das ist jetzt so das Ding. Und im nächsten Jahr ist es dann aber wieder irgendwas völlig anderes. Also ein Beispiel dafür ist so dieser Audio-Trend. Das war so diese Alexa- Zeit oder auch irgendwie so Clubhouse. Also man dachte eigentlich, man hat bald gar keine Geräte mehr, sondern man hat nur noch irgendwie so einen Knopf vom Ohr. Man redet die ganze Zeit mit irgendwas. Im nächsten Jahr war das einfach egal. Ne? Es hat überhaupt niemand darüber gesprochen. Ähnliches Schicksal ereilte das sogenannte Metaverse, von dem bis heute keiner weiß, was eigentlich sein sollte. Irgendwie war es ja eine Kombination von lauter Dingen, die es eigentlich eh schon gab und nur anders benannt. Und auch das ist so, also wirklich fundamental in den Hintergrund geraten. Und was dieses Jahr interessant war, wenig überraschend vielleicht ist, dass das ganze künstliche Intelligenzthema eben sich wirklich stabil zeigt als Trend. Das ist jetzt eben nicht so gewesen, dass man darüber letztes Jahr geredet hat und vorletztes und dieses Jahr irgendwie nicht mehr, sondern es wird eigentlich einfach immer kräftiger. Also ich glaube, das ist sozusagen das, was sich jetzt ausbaut als natürlich Großentwicklungen, die ja also völlig zu Recht auch verglichen wird mit der Dampfmaschine oder ähnlichen Großerfindungen oder dem Internet. Ja, das geht jetzt. Die KI, die geht auch nicht mehr weg. So, und das, was man jetzt merkt, ist, dass die Diskussionen ein bisschen vertiefter stattfinden, dass man auch sozusagen die Konvergenzen beobachtet zwischen zum Beispiel der Technologie und was die so kann, als Large Language Model meinetwegen, verknüpft mit der Sensorik, also dass eben nicht mehr nur Sprache die Modelle sozusagen trainiert, sondern auch alle möglichen anderen verrückten Daten. Und das darf man nicht unterschätzen, was da auf einen zukommt. Also ich erinnere mich an einen Vortrag, da ging es zum Beispiel auch darum, dass man zukünftig auch Geruchsdaten quasi erhebt, in Räumen zum Beispiel, oder erheben könnte und auch diese Informationen dann also natürlich Daten bieten, mit denen man dann irgendwie arbeiten kann. Und also oder auch in Autos, die ja sozusagen voll mit Sensoren stecken, was da alles erhoben wird und gemessen und so weiter und so fort, oder auch bei unseren Wearables in Uhren. Also man darf nicht unterschätzen, dass Sprache nur der erste Schritt für KI-Systeme waren, um zu lernen. Was jetzt kommt, ist die Sensorik, und die Sensorik kann sozusagen die gesamte Alltagswelt, in der wir uns bewegen, eigentlich komplett in 3D und in Echtzeit permanent erheben. Ja, wenn wir das nicht anders entscheiden als Gesellschaft und politische Schranken uns geben, ist das eine Welt, in die wir steuern. So, und da muss man sich halt vielleicht schon mal so ein paar ethische Gedanken machen.
Absolut.
So, das so als eine Idee.
Genau, ich fand ja auch die Aussage so krass. Ich hatte das auch mal in einem LinkedIn-Post irgendwie gehighlightet. You cannot send AI to jail. Also wir müssen uns schon sehr gute Gedanken machen, weil wenn irgendeine fatale Entwicklung, Entscheidung auf Basis von KI entsteht, können wir uns Gedanken machen, was hat das für Konsequenzen, und dass wir in Richtung Action-Based Model gehen, also dass die Large Language Models ja nur die Stufe 1 ist, dass der Datenappetit der künstlichen Intelligenz mit dem Internet sicherlich nicht gestillt wird, sondern dass da aus allen Quellen Informationen herangezogen, verarbeitet werden, in Action-Based Modelle überlagert oder überführt werden. Ich glaube, das ist der logische nächste Schritt. Mich persönlich hat ja ehrlicherweise nicht so überrascht. Ich bin ja gemein. Aber ich bestätigt, dass ja
bekannt dafür, wie gemein du bist, natürlich.
Ja, ich bin echt gemein. Ich sehe nur nett aus. Ja. wie 0,0 das Wort New Work diskutiert wird. Also weder in Headline noch in Unterschrift.
Ja.
Also natürlich wurde über Zukunft der Arbeit und über die Inhaltsthemen gesprochen. Was ich total vermisst habe, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, nicht überrascht, aber fand ich so, aha, spannend, dass diese ganze ideologische Diskussion, die wir ja wahnsinnig gerne hier führen in Deutschland, wie denn, also auch eine moralische Diskussion, wie hat sie denn auszusehen, die gute Arbeitswelt, das findet man schlicht dort nicht. Also es werden die Themen für sich fragmentarisch besprochen, also man redet über Leadership, man redet über sowas wie Mental Health, natürlich Retention, Recruiting,
Health, genau,
natürlich auch Remote Work und so weiter, aber one by one und nicht wirklich in so einer ideologischen Umklammerung und schon gar nicht moralisch überhöht.
Ja.
Bin ich da wieder mit meiner Good Work Realschippenbrille unterwegs, oder hast du das ähnlich empfunden?
Nee, das ist tatsächlich so. Es ist auch ganz witzig, weil wir ja unsere Konferenz auch schon immer die Konferenz Zukunft der Arbeit nennen, und andere nennen uns aber eigentlich schon immer auch irgendwie sowas wie New Work Konferenz, und ich muss mich dann immer so ein bisschen zusammenreißen, dann nicht dagegen zu halten. Weil natürlich ist New Work einfach ein wahnsinnig deutsches Phänomen. Also dieser Begriff, den gibt es einfach in Deutschland, und auch nur hier, und dieser Gedanke dahinter, also auch diese ganzen Ideen, die dahinter stecken, oder diese Philosophie, dass man sich darüber Gedanken machen müsse, wie man wirklich tun wolle, etc., die ich jetzt gar nicht bewerten will oder irgendwie kritisieren, die hat es wirklich irgendwie in Deutschland geschafft, so ein bisschen wie David Hasselhoff, aber anderswo ist das einfach tatsächlich, genau wie du sagst, eine sehr viel nüchternere Diskussion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das liegt uns sozusagen als Soziologen auch eigentlich viel besser. Also mitunter ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass dieses fast schon spirituell aufgeladene, was mit diesen New Work-Themen einhergeht, oder auch die Diskussion, die man verfolgt, wo Leute sozusagen wirklich auch eher emotional argumentieren als vielleicht sozusagen funktional, dass das gar nicht immer so zielführend ist, ja, und dass ich deshalb mich ganz gut einhängen kann in einen etwas nüchterneren Diskurs, der jetzt speziell auf der South by auch sehr viel stärker empirisch und datenbasierter geführt wird. Also da geht es dann wirklich darum, was funktioniert denn? Also sind die Leute glücklich genug, um bei uns zu bleiben? Wenn ja, dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Wenn nein, dann wahrscheinlich nicht. Oder haben wir sozusagen die richtigen Maßnahmen getroffen, um den Menschen, die wir bei uns haben wollen, einen ausreichend flexiblen Arbeitsplatz zu schaffen? Dann wird das halt gemessen und geprüft, und man schaut sozusagen funktional danach und nicht so stark sozusagen, wie du es nennst, ideologisch. Ja? Und ich glaube, das ist nicht immer der falscheste Weg. Ja? Ich will jetzt auch niemanden, der sozusagen motiviert ist, von dem New Work-Gedanken davon abhalten, das zu sein. Manchmal aber war mir auch der Eifer, der damit so einhergeht, etwas fremd, und vielleicht tut es uns ganz gut, diesen Motivationsschub, der mit so einer Idee einer guten neuen Arbeitswelt einhergeht, den zwar zu nutzen und dann aber auch nüchtern zu bleiben bei der Bewertung dessen, was dann eben eine sinnvolle oder nicht so sinnvolle Maßnahme ist. Ja? Und ich glaube, dann hat man das Beste aus beiden Welten sozusagen verknüpft.
Wunderbar. Und dann sind wir am Schluss der Welten angekommen. Es gibt noch ganz viele Spezialthemen, die wir hier aufgreifen könnten, aber ich würde dich gern zum Schluss zwei kurze Fragen noch fragen. Nämlich, du weißt, ich spiele mit neu und gut. Kommen wir mal zur Ausgangsfrage zurück, nämlich, was ist das Gute daran, wenn es uns gelingt, unsere Innovationskraft auch wirklich in Handlung zu übersetzen? Also wenn es uns wirklich gelingt, unsere Innovationskraft, daran glaube ich ganz fest, die wir als Menschen, als Organisation ja haben, wenn wir die auch tatsächlich umsetzen, was ist das Gute daran?
Ja, das Gute daran ist, dass dann all das, was man davor getan hat, nicht umsonst gewesen ist. Ne? Weil wenn man das nicht tut, wenn man es nicht zum Fliegen bringt, wenn man diese kleine Kerze nicht durch den Strom getragen hat, wenn man sich nicht die Fragen gestellt hat, wie man seine Organisation gestalten muss, damit das wahrscheinlicher wird, dass die Kerze sozusagen durchkommt, wenn man sich nicht die Fragen gestellt hat, wie auch eine neue Idee sozusagen auf die Mikropolitik trifft, die entscheidend ist für den Erfolg oder Misserfolg, wenn man sich nicht die Frage stellt, wie man auch sozusagen Strukturdimensionen in Organisationen mit in den Blick nehmen kann, um die tolle neue Idee, diesen Heureka-Moment sozusagen zum Fliegen zu bringen, dann ist es einfach schade gewesen, um all die Zeit, die man davor verbracht hat, mit dem entweder irgendwas gegen die Wand werfen und auf die gute neue Idee hoffen oder besser sozusagen bei der Befragung von Kunden oder Befragung von Kunden von Kunden oder eigenen Mitarbeitenden. Also ich glaube, das ist schon alleine ein Grund dafür, sich da mehr Mühe zu geben, weil wir haben alle nicht so viel Zeit, um irgendwie nur eine neue, nur eine weitere Idee auf den Friedhof der guten neuen Ideen zu legen und da 6 feet deep zu vergraben. Dafür ist die Welt eigentlich zu interessant, um damit seine Zeit zu verbringen.
Das wäre übrigens auch ein schöner Netflix-Titel, 6 feet deep der Ideen.
Ja.
Und gleichzeitig eine wunderschöne Zusammenfassung. Du hast das Neue gleich schon mitbeantwortet, lieber Lars. Und ich danke dir ganz herzlich, dass wir geschummelt, gell? Ja, das hast du schon gleich mitbeantwortet. Ich danke dir ganz herzlich, dass wir heute unsere Kerze der Innovation hoffentlich, doch, ich denke, sie leuchtet noch, oder? Ich gucke mal rüber, ja. Das Flämmchen brennt noch.
Wenn nicht, dann fragen wir deinen Mann, ob er uns eine noch bessere Flamme ingenieursmäßig zusammenbauen kann. Sehr schön.
Genau.
Ich danke dir auch sehr herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf auf ein nächstes Mal in 10 Jahren, wenn ich es mir dann auch mit dem Handy abgewöhnt habe.
Und spätestens bei der nächsten Sourceball.
Oder auf der Work Awesome am 21.11.
Oh, genau.
Nicht vergessen.
Das ist, Knoten ins Taschentuch.
Auch ein schöner Ort, um sich wiederzusehen. Also,
okay.
Super. Bis dahin.
Super.
Danke. Ciao. Tschüss.
Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcast findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet. Und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.